Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel auf gardena.com wird Folgendes gesagt. Egal ob grün, gelb oder rot, Äpfel sind lecker, gesund und stecken voller Ernährungskraft. Auch die Birne ist ein wichtiger Vitamin- und Nährstofflieferant für unseren Körper, welcher vor allem wegen ihres süßen Geschmacks bei Groß und Klein beliebt ist. Jetzt im Spätsommer ist Hochsaison für die beiden Kernobstfrüchte, denn in Massen hängen die reifen Früchte zurzeit am Baum und warten geradezu darauf, endlich geerntet zu werden. Damit du die saftig leckeren Früchte möglichst lange genießen kannst, ist die Wahl des richtigen Erntezeitpunkts und die richtige Lagerung entscheidend. Generell gilt es, sowohl Äpfel als auch Birnen nicht zu früh zu ernten, denn für die Ausprägung eines aromatischen Geschmacks benötigen die Früchte ausreichend Sonne. Werden sie zu früh vom Baum genommen, fehlt es ihnen an Süße und damit an Geschmack. Allerdings sollten vor allem Birnen nicht zu lange am Baum bleiben, denn dann schmecken diese am Ende nicht mehr saftig, sondern mehlig. Der Reifegrad wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Deswegen ist es gar nicht so einfach, den genauen Reifezeitpunkt der beiden Kernobstfrüchte festzulegen. Vor allem das Wetter spielt eine große Rolle, denn je nach Sonneneinstrahlung können Äpfel und Birnen mal früher oder mal später reif werden, als es auf dem Pflanzenetikett angegebene mittlere Reifezeit nennt. Aber auch die Stelle im Garten, an der die Frucht am Baum hängt, und die Sorte, beispielsweise ob es sich um eine früh- oder spätreifende Sorte handelt, beeinflussen den Erntezeitpunkt mit. Gemäß einer alten Gärtnerregel kann mit Hilfe der Kernfarbe der Frucht die Reife bestimmt werden. So sollen Äpfel und Birnen geerntet werden, wenn sich die Apfel- oder Birnenkerne dunkel gefärbt haben. Um die Farbe der Kerne zu kontrollieren, schneidest du am besten einfach ein Stück Fallobst auf. Dieser Tipp eignet sich besonders gut für Birnen. Bei Äpfeln sollte man sich darauf aber nicht immer verlassen, denn in Höhenlagen und bei Spätsorten sind die Äpfel trotz ihrer braunen Kerne mitunter noch nicht komplett ausgereift. Und gerade Spätsorten reifen erst nach Wochen im Lager von der Pflückreife zur Genussreife. Um sicherzugehen, dass deine Birnen und Äpfel reif für die Ernte sind, hilft die Kippprobe bei Sorten mit ausreichend langem Stiel. Kippe dafür die Frucht am Zweig um bis zu 90 Grad hoch bzw. zur Seite. Ist die Pflückreife erreicht, löst sich die Frucht einfach vom Zweig ab. Folglich sind die Früchte bereit für die Ernte. Geschwister, aus diesem Artikel ist zu entnehmen, wann der passende Zeitpunkt für die Ernte ist und wann man auch die reifen Früchte erkennt. Und dabei müssen wichtige Faktoren berücksichtigt werden, um den genauen Sachverhalt ermitteln zu können. Wenn beispielsweise die Früchte zu früh von dem Baum genommen werden, beziehungsweise was die Äpfel betrifft, dann fehlt es ihnen an Süße und damit an Geschmack. Oder um sicherzugehen, dass Birnen und Äpfel für die Ernte reif sind, kann man die sogenannte Kippprobe bei Sorten mit ausreichend langem Stiel anwenden. Das heutige Thema, mit dem wir uns befassen, behandelt die Ernte Gottes, die sich auf die Ungläubigen und die Gläubigen bezieht. Das letzte Mal haben wir die Verse 6 bis 11 angesehen, welche sich mit den festgelegten Urteilsbeschlüssen beschäftigt haben. Das Gericht und seine gegenwärtige Realität, das Gericht über Babylon und das Gericht und seine fatalen Konsequenzen. Die Verse 12 bis 13 haben wir noch nicht uns angeschaut und sie geben einen weiteren Einblick darüber, worauf die Nachfolger Christi zu achten haben. Das standhafte Ausharren der Heiligen ist eine absolute Notwendigkeit, um nicht dem gerechten Gericht zu verfallen. Und das zeigt sich dadurch, dass man die Gebote Gottes hält und den Glauben an den Herrn Jesus Christus bewahrt. Die Gebote Gottes sind eine alttestamentliche Bezeichnung dafür, dass man sich vollkommen auf Gott ausrichten soll und werden hier mit dem Glauben an den Herrn Jesus Christus verbunden. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus beinhaltet somit die Gebote Gottes, wodurch er sich als der wahre Gott auszeichnet. Und diejenigen, die im Herrn sterben, sind als die Glückseligen zu betrachten. Der griechische Begriff Makarios bezeichnet den Zustand, in dem man sich in Gottes Gunst befindet. Eine Freude, die aus der Beziehung zu ihm resultiert. Und die Interjektion, ja, spricht der Geist, ist eine Vergewisserung, dass ihnen der Segen gewährt wird. Verpassen wir das nicht. Die Gottlosen mit Babylon haben zwar Ruhe in diesem Leben, aber dafür nicht im nächsten. Dagegen haben die Gläubigen Bedrängnisse auf dieser Welt und schließlich absoluten Frieden in der Ewigkeit. Die Ungläubigen werden keine Ruhe Tag und Nacht finden. Die Nachfolger Christi werden ruhen von ihren Mühen. Dies bezeugt der Geist Gottes, denn er spricht Gottes Wahrheit, die Trost und Gewissheit gibt. Und Mühen im griechischen Kopos meint eine anhaltende Anstrengung, die zwar Kraft kostet, aber dennoch auf ein höheres Ziel hingearbeitet hat. Der Schwerpunkt liegt stets auf der kostspieligen Beharrlichkeit, die letztlich Gottes Zwecken dient und niemals vergeblich ist. Und ebenso folgen ihnen die Werke nach. Im Griechischen wird das Wort Ärger angewandt und meint hier eine Tätigkeit, die in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist. Die Taten, die aus dem Glauben heraus geschehen sind, werden nicht vergessen werden. Sowohl Mühen als auch die Werke tauchen im Kontext der Unterdrückung auf. Das ist also die Ausgangslage, die es für unseren heutigen Text zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren heutigen Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 14, die Verse 14 bis 20, wo es heißt: Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone, und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. In Vers 14 sieht Johannes eine weitere Vision. Und zwar sieht er jemand auf einer weißen Wolke. Und auf der Wolke sitzt einer, der einem Sohn des Menschen gleicht. Hier haben wir eine klare Anspielung auf das zweite Kommen Christi. In Matthäus Kapitel 24, Vers 30 hören wir: Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Das Sitzen auf der dargestellten weißen Wolke betonte überragende Majestät des Herrn Jesus Christus. Denn in Matthäus 26, Vers 64 wird er als derjenige beschrieben, der zur Rechten der Macht sitzt und auf den Wolken des Himmels kommt. Es ist also kein Sitzen, wie man es auf einer gewöhnlichen Bank kennt, sondern spricht von besonders kraftvollem Auftreten. Dass die Farbe weiß ist, hebt den göttlichen Charakter hervor, denn sie steht im Gegensatz zu dunklen Gerichtswolken für die heilige, reine Gegenwart Gottes bei diesem entscheidenden Ereignis. Und die Wolke ist ein typischer Klassiker aus dem Alten Testament, in der unter anderem die Herrlichkeit des Herrn in 2. Mose Kapitel 16, Vers 10 erschienen ist. Dass es sich hier um den Herrn Jesus Christus handelt, ist unbestritten. Und das wird dadurch untermauert, dass er eine goldene Krone auf seinem Haupt und eine scharfe Sichel in seiner Hand hat. Die goldene Krone auf seinem Haupt zeigt seine Vormachtstellung und unterstreicht seine königliche Würde und Autorität. Die scharfe Sichel ist ein Symbol für die Vollstreckung des Gerichts und die endgültige Trennung von Gut und Böse. In Vers 16 wird auch gesagt, dass der Engel, der aus dem Tempel hervorkommt, mit lauter Stimme dem Herrn Jesus zugerufen hat, dass er seine Sichel senden soll, um zu ernten. Denn die Stunde des Erntens ist für den Herrn gekommen, weil die Ernte überreif geworden ist. Und dies führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt für heute. Die vollendete Ernte der Gerechten. Der Engel teilt also dem Herrn Jesus mit, dass er seine Ernte einstreichen kann. Was heißt es eigentlich, dass der Engel aus dem Tempel hervorkommt? Damit soll darauf verwiesen werden, dass der Engel eine göttliche Botschaft aus Gottes Thron überbringt. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 15 sehen wir den Tempel, der in Verbindung mit dem Thron steht. Aber Moment mal, wie kann ein Engel dem Herrn Jesus einen Auftrag erteilen, wenn doch alle Engel dem Herrn unterstehen? Müsste es dann nicht umgekehrt sein? Denn das hat zu der Annahme geführt, dass es sich hier nicht um den Herrn Jesus Christus handelt. Doch die gesamten Stellen aus der Schrift, die mit diesem Vers in Erscheinung treten, belegen, dass es sich sehr wohl um das erhabene Lamm handelt. Nun gut, warum wird der Herr Jesus bezüglich dieser Sache angewiesen? Das hat damit zu tun, dass der Engel als Bote des Willen Gottes an Christus in seiner Eigenschaft als Menschensohn fungiert. Und Christus hat es in Markus Kapitel 13, Vers 32 so betont. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Wir haben also hier den Auftrag, den der Vater in seiner ewigen Macht bewahrt hat und nun dem Menschensohn zu dem gegebenen Zeitpunkt offenbart, da Christus nichts dem Vater vorwegnimmt. Das ist demnach die wahre Bedeutung der dargestellten Szene. Und die Ernte ist überreif. Mit anderen Worten, der optimale Zeitpunkt ist gekommen, an dem sich alles vollständig entwickelt hat. Der maximale Ertrag kann jetzt beansprucht werden. Die beste Qualität wird nicht mehr vorenthalten. Doch die Bildersprache, die hier gebraucht wird, darf nicht so verstanden werden, dass es sich hier um maximale Heiligkeit dreht, in der Menschen eine bestimmte Stufe zu erreichen haben, wie es bei Mormonen der Fall ist, die nach Exaltation streben. Denn als Christ ist man zu jeder Zeit in Gottes Augen als heilig zu bewerten. Paulus schreibt den Christen in Rom, Römer Kapitel 1, Vers 7, folgendes: An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Die Ernte bezieht sich vielmehr darauf, dass Gott eine festgesetzte Zeit hat, die auch in Verbindung mit den Ungläubigen steht. Aber wie ist diese festgesetzte Zeit zu verstehen? Um das zu klären, lasst uns die Verse 17 bis 18 in Betracht nehmen. Und da lesen wir: Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Wir haben also ein spezifisches Bild, was die Ungläubigen betrifft. Und dies führt uns direkt zu unserem zweiten Anwendungspunkt: die vollendete Ernte der Ungerechten. Einmal sehen wir den Engel mit der Sichel, der ebenso in Vers 17 aus dem Tempel hervorkommt. Anders ausgedrückt, erhält auch er vom Thron Gottes den Auftrag, bei der Ernte zu helfen. Man beachte, dass dieser Engel auch mit einer Sichel identifiziert wird, da er hier mit einer anderen Ernte verpflichtet wird. Das Pronomen auch wird hier hervorgehoben, und das impliziert deutlich, dass es sich um zwei verschiedene Ernten handelt. Matthäus Kapitel 13, Vers 30 bestätigt es auf diese Art und Weise: Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Städtern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Zudem sind die Resultate differenziert zu vernehmen, da bei der ersten Ernte ein vollständiger Ertrag eingebracht wurde, ohne die reifen Beeren zu berücksichtigen, die erst Gegenstand bei der zweiten Ernte sind. Zusätzlich war bei der ersten Ernte in unserem Text kein Engel an der Ernte beteiligt, sondern nur der Menschensohn. Und das hat damit zu tun, dass zwischen Gläubigen und Ungläubigen separiert wird. Addierend ist der Engel vom Altar in Vers 18, der Macht über das Feuer hat, eine Beschreibung für das Gericht. In Offenbarung Kapitel 8, Vers 5 sehen wir auch die Erwähnung des Räucherfasses, welches mit Feuer vom Altar gefüllt wird. Dies wird von einem Engel praktiziert, der es dann auf die Erde wirft. Und in unserem Fall sehen wir, dass der Engel Vollmacht über das Feuer hat, in der die Legitimation des Gerichts zum Ausdruck gebracht wird. Und dieser Engel teilt dem anderen Engel mit der scharfen Sichel zu, dass er die Trauben des Weinstocks der Erde abschneiden soll, weil die Beeren reif geworden sind. Und diese Benachrichtigung an den Engel geschieht mit einem lauten Ruf und signalisiert den betreffenden und wichtigen Akt. Wir haben schon vorhin erwähnt, dass die reife Ernte im Zusammenhang mit den Ungläubigen steht. Und diese festgesetzte Zeit bezieht sich also darauf, dass Gott die Ungläubigen nicht mehr tolerieren wird. Und diese Nichtakzeptanz tritt dann auf, wenn jener desaströse Zustand vorhanden ist, der in Genesis Kapitel 15, Vers 16 auf diese Art und Weise beschrieben wird. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Die Betonung liegt also auf das Maß der vollen Sünden. Oder blicken wir auf 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 16. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Und diese Argumentation wird dadurch bestärkt, dass in unserem Kontext in Vers 18 die Beeren als reif betrachtet werden, die als eine Metapher für die Ungläubigen herangezogen wird. Und auch hier sehen wir eine alttestamentliche Anspielung auf das Gericht. Joel Kapitel 4, Vers 13: Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Und wenn man sich unsere heutige Welt anschaut, dann könnte man schnell den Eindruck gewinnen, dass die Beeren schon reif sind. Man denke beispielsweise an das Thema Kannibalismus. Kannibalismus ist in der modernen Welt als gesellschaftliche Norm verschwunden, existiert jedoch weiterhin in Form von isolierten rituellen Praktiken, extremen spirituellen Akten oder pathologischen Einzelfällen. Laut Berichten von Medien wie Focus Online und wissenschaftlichen Quellen gibt es weltweit noch vereinzelte Regionen und Gruppierungen, mit denen dieses Thema assoziiert wird. Die Agore sind eine asketische Hindu-Sekte, die in der Nähe von Kremationsstätten wie in Varanasi lebt. Sie verzehren rituell Fleisch von bereits Verstorbenen, die im Ganges treiben, um die Überwindung dualistischer Konzepte wie rein, unrein und ihres Egos zu demonstrieren. Sicherlich ist Kannibalismus im Gegensatz zu anderen Delikten eine untergeordnete Rolle. Doch was Betrugsfälle angeht, da schaut es schon ganz anders aus. Da Betrugsfälle insbesondere im digitalen Bereich, sie haben sich in den letzten Jahren massiv zugenommen. Vor allem der Einsatz von künstlicher Intelligenz hat dazu geführt, dass Betrugsmaschen heute viel schwerer zu erkennen sind als früher. Denken wir auch da an die Wirtschaftskriminalität in Österreich, denn es hat in den vergangenen 10 Jahren spürbar an Dynamik zugewonnen. Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg bei klassischen Vermögensdelikten. Laut Zahlen des Bundeskriminalamts haben sich Betrugsfälle seit 2015 von 22.235 auf exakt 50.641 Anzeigen im Jahr 2024 erhöht. Ein Plus von rund 128%. Oder laut lokalkompass.de heißt es, laut einer repräsentativen Umfrage der Statista.de gaben 31% der Frauen und 27% der Männer zu, mindestens einmal in einer festen Beziehung fremdgegangen zu sein. Das bedeutet, dass knapp ein Drittel der Frauen bereits untreu war, während es bei den Männern etwas weniger als ein Viertel ist. Eine weitere interessante Zahl zeigt, dass rund 12% der Frauen und 18% der Männer schon einmal in Versuchung waren, ihren Partner oder ihre Partnerin zu betrügen, es aber nicht taten. Diese Statistik verdeutlicht, dass das Verlangen nach Untreue nicht nur in den tatsächlichen Seitensprüngen sichtbar wird, sondern auch in den Gedanken vieler Menschen. Wir sehen also, was um uns herum alles passiert. Und das Fazit ist äußerst schrecklich. Wo ist denn nun der Herr, wenn so viele Desaster geschehen? Und die Antwort ist, dass er zum richtigen Termin erscheinen wird. Gott hat damals viel Geduld mit Sodom und Gomorra gehabt. Aber als das Geschrei über sie sehr groß war, so ist das fatale Verderben über sie hereingebrochen. Und genau so wird es zum Schluss der Geschichte sein. Und dies wird fatale Konsequenzen haben. Denn was lesen wir in den Versen 19 bis 20? Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Wir besprechen nun den dritten und letzten Anwendungspunkt. Die vollendete Ernte der Ungerechten wird getreten. Diese Ernte wird nun in die große Kelter des Zornes Gottes hineingeworfen. In Jesaja Kapitel 62, die Verse 2 bis 3, wird das Gewand als rot beschrieben und dass die Kleider wie eines Keltertreters ausschauen. Gott sagt auch, dass er alleine die Kelter getreten hat und dass von den Völkern kein Mensch mit ihm war. Und so hat er sie alleine in seinem Zorn zertreten und in seinem Grimm zerstampft. Diese schreckliche Sprache spricht der Herr von Gottes fürchterlichen Zorn. Und es ist auch interessant, dass Gott seine Wut auf so prägnante Weise kommuniziert. Nicht, dass es uns entgeht, dass der zornige Gott aus dem Alten Testament der gleiche wie im Neuen Testament ist, was diese Verse 19 bis 20 markant belegen. Und die Phrase außerhalb der Stadt meint, dass die Ungerechten nicht mit den Gerechten zusammen in einer Einheit bleiben können. Deswegen dürfen sie nicht in der Stadt Einzug finden. Sie dürfen nicht in den Genuss Gottes kommen, den sie sowieso nicht in Anspruch genommen haben. Sie müssen von Gott und seinen Leuten weit auf Distanz gebracht werden. Und die Stadt, von der hier die Rede ist, wird in Offenbarung Kapitel 21, Vers 2 so beschrieben. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. In dieser Stadt werden sich nur Gott und seine Leute aufhalten, das die neue Welt in all ihrer Herrlichkeit präsentiert. Was das Fließen des Blutes aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde anbelangt, so handelt es sich wie beim vorherigen Bild um ein figuratives Stilmittel. In Offenbarung Kapitel 19 sehen wir die Gottlosen auf den Pferden, die eine kämpferische Haltung einnehmen, um ihre Rebellion gegen Gott zu demonstrieren, die aber schließlich keinen Bestand haben wird, sodass sich ihr Blut aus der Kelter bis zu den Zäumen dieser Pferde erstreckt. Und zwar 1600 Stadien weit. Weshalb diese Zahl? 1600 Stadien sollen einer Strecke von etwa 300 Kilometern entsprechen. Es ist eine symbolische Zahl für das umfassende und vollständige Gericht Gottes über die Feinde des Herrn. Doch die Frage hier ist, kannst du dich als Gerechter bezeichnen? Lot konnte es und deswegen wurde er von dem Gericht verschont. Und wenn wir zu den Gerechten gehören, da haben wir uns vor nichts zu fürchten, da wir dem Herrn loyal eingestellt sind. Es ist wie in dieser Welt. Wenn man aufrichtig wandelt, dann bietet man keine Angriffsfläche an, in der man zur Rechenschaft gezogen werden kann und somit gilt man als anständiger Bürger. Allerdings gibt es da draußen Personen, die das nicht von sich behaupten können. Sie haben Dreck am Stecken und müssen mit einem harten Urteil rechnen, das gegen sie vollzogen wird. Und wenn dieser rechtskräftige Beschluss einmal gegen sie gefällt ist, dann werden sie dementsprechend bestraft werden. Und auch wenn sie ihre Strafe erhalten, so ist dies meistens zeitlich bedingt. Doch bei der Wiederkunft des Herrn wird es eine ganz andere Dimension besitzen. Denn da wird jeder, der zu den reifen Bären gehört, eingesammelt werden und in den Kelter Gottes des Zornes geworfen. Und vielleicht gehörst du zu denen, die sich am Ende mit ihnen solidarisieren werden. Oder du folgst dem Herrn tagtäglich nach. Denn wenn nicht, dann wird der Allmächtige auf dich treten in seinem Zorn. In seinem Grimm wird er dich zerstampfen. Dein Blut wird fließen. Und vergessen wir nicht vom letzten Mal, dass die Ungläubigen in der Ewigkeit keine Ruhe finden werden, und zwar Tag und Nacht, weil es gerecht ist. Ihr Lieben, lasst uns in dieser Zeit beständig sein, denn die Zeichen stehen auf Wiederkunft. Und das nächste Mal befassen wir uns mit den kommenden Ereignissen. In diesem Sinne, mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.